Guten Morgen. Es ist schön, hier zu sein heute Morgen und mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich habe mich gefreut über die Einladung, die der Kai ausgesprochen hat. Und dann hat er mir den Text für heute gegeben und dann war ich erst einmal erschrocken. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann kam mir sofort ein zweiter Gedanke. Mir ist eingefallen, dass gerade aktuell der Papst sich dazu geäußert hat und doch darauf gedrungen hat, man möge diesen Text ändern. In einigen Ländern ist er geändert, in anderen nicht. Und dann habe ich mal geschaut und es ist tatsächlich so, in der katholischen kirchlichen Öffentlichkeit ist das das meistdiskutierte Thema in den letzten Monaten gewesen. Soll man das ändern oder soll man es nicht ändern? Soll es heißen, und führe uns nicht in Versuchung, oder soll es heißen, und lass uns nicht in Versuchung geraten? Das ist ein großer Unterschied. Und die Frage ist, was bedeutet das? Ich finde, diese Diskussion ist ein ganz, ganz tolles Zeichen. Das Vaterunser ist eine Herzensangelegenheit. Das ist nicht irgendein Gebet. Kein Gebet wird häufiger gesprochen. Kein Gebet verbindet Konfessionen miteinander. Es ist das Gebet aller Christen in der Welt. Und dass wir darüber diskutieren und dass wir darüber nachdenken, auch in dieser Predigtreihe, ist ein Zeichen dafür, dass es uns was bedeutet. Aber es ist auch ein schwieriges Thema. Und es ist eine herausfordernde Predigt heute, da bin ich mir ganz sicher und ich freue mich drauf, wenn ihr euch darauf einlasst, mit mir so ein paar Gedanken nachzugehen zu diesem Satz und führe uns nicht in Versuchung. Dieser Satz ist von Anfang an umstritten. Schon im Jakobusbrief können wir nachlesen, da steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Ich finde, das ist ein ganz deutlicher Widerspruch zu diesem Satz im Vaterunser. Und selbst Luther hatte damit Probleme. Luther war absolut kein Freund des Jakobusbriefes. Er hätte ihn am liebsten gestrichen aus dem Neuen Testament. Aber seltsamerweise oder interessanterweise in der Auslegung seines kleinen Katechismus hört man Jakobus bei Luther. Luther sagt, und jetzt kommt ein bisschen Deutsch des 16. Jahrhunderts. Gott versucht zwar niemand, aber wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott wohlt behüten und erhalten, auf dass uns der Teufel die Welt und unser Fleisch nicht betriege, nicht verführe in Missglauben, Verzweifeln und andere große Schande und Laster. Auch Luther geht in diese Richtung und sagt, naja, es geht vielleicht doch darum, nicht in Versuchung zu geraten und nicht darum, dass Gott in Versuchung führt. Es gibt auch deutsche Übersetzungen mit diesem anderen Wortlaut, den der Papst empfohlen hat. In der Hoffnung für alle heißt es, lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Und in der Neuen Genfer Übersetzung heißt es tatsächlich, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Also auch im Deutschen ist es so, dass es nicht überall dieser ganz bekannte Text ist in der Bibel, den wir kennen, und führe uns nicht in Versuchung. Es ist eine alte Diskussion, wenn man ins Griechische geht, man kommt eigentlich nicht umhin, es so zu übersetzen und führe uns nicht in Versuchung. Manche Theologen haben dann versucht, da so einen Ausweg zu finden und gesagt, vielleicht ist der Fehler ja schon passiert, Jesus hat Aramäisch gesprochen. Vielleicht ist der Fehler ja schon passiert bei dem Übertragen aus dem Aramäischen ins Griechische. Aber wenn man mit Philologen spricht, dann sagen die, nee, also auch im Aramäischen würde dieses, was er denn dann wahrscheinlich gesagt habe, nicht missverständlich sein, sondern dann würde das auch heißen, und führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, das ist auch keine Lösung. Wie gehen wir damit um? Ich traue dem Papst als Jesuiten eigentlich zu, dass er ein kluger und gebildeter Mann ist. Das heißt, er nimmt diese Diskussion ja auch nicht ganz ohne Grund auf. Und spannend finde ich, die Deutsche Bischofskonferenz hat gleich gesagt, nee, ohne uns. Nicht, weil sie grundsätzlich dagegen wären, sondern mit Blick auf die Ökumene. Das heißt, mit Blick darauf, dass wir als evangelische Christen natürlich uns nicht vom Papst überzeugen lassen würden, dieses Gebet zu ändern. Was bedeutet Versuchung? Sabine hat das eben schon sehr schön gesagt. Wir denken bei Versuchung eigentlich nur noch moralisch. Versuchung will uns dazu verleiten, gegen moralische Regeln zu verstoßen. Und ein Stück weit ist Versuchung mittlerweile zu einem Werbetext verkommen. Es hieß jahrelang die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Wenn wir Versuchung so verstehen, dann sind diese Überlegungen auch wirklich richtig. Denn will Gott uns dazu versuchen, Schokolade zu essen? Oder will Gott uns dazu versuchen, über moralische Normen hinwegzugehen? Ein anderer Versuch, das zu erklären, ist, dass man dieses griechische Wort auch mit Prüfung übersetzen kann. Aber macht das einen großen Unterschied? Will Gott uns mit Schokolade locken als Prüfung, um zu schauen, wie standhaft wir sind? Wie leicht wir uns irgendwie vom rechten Weg abbringen lassen? Ich finde, das hilft auch nicht weiter. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt einen spannenden Satz gefunden von Michael Beindker. Das ist ein evangelischer Theologe im katholischen Münster gewesen. Er ist mittlerweile emeritiert. Die eigentliche Versuchung beginnt erst jenseits der Moral. Dort, wo es um das Verhältnis zwischen Gott und Mensch und damit buchstäblich um Sein oder Nichtsein geht. Die eigentliche Versuchung beginnt erst jenseits der Moral, dort, wo es um das Verhältnis zwischen Gott und Mensch und damit buchstäblich um Sein oder Nichtsein geht. Es geht also nicht um Moral, sondern ich würde immer sagen, es geht um Ethik. Ich werde versuchen zu erläutern, warum. Ethik ist eben nicht Moral. Man kann unmoralisch handeln, man kann eigentlich nicht unethisch handeln. Warum? Es gibt drei Bereiche. Das erste ist die Philosophie. Die Philosophie fragt, wer ist der Mensch und was ist das Gute? Das zweite ist die Moral. Die Moral sagt, das ist gut und das ist schlecht. Und die Ethik ist eine Form der praktischen Philosophie. Die Ethik fragt, was bestimmt unser Handeln? Was lässt uns eine Moral entwickeln und festlegen? Das heißt, Ethik ist das, womit wir überlegen können, wie wir denn eigentlich zu unseren moralischen Vorstellungen kommen. Es gibt für mich in der Bibel ein ganz tolles Beispiel. Ein Zitat von Jesus, wo er gegen die Moral seiner Zeit verstoßen hat und ganz klar gesagt hat, warum. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Ethik fängt dann an, wenn ich das, was ich als moralische Standards, als Regeln vor mir habe, hinterfrage und wirklich frage, warum? Und Jesus hat ganz klar gesagt, die Regeln sind nicht, der Sabbat ist nicht gemacht, der Mensch ist nicht um des Sabbats willen gemacht, sondern der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Moral hat ein Problem. Versuchung führt scheinbar zur Abweichung von Moral. Wir werden zu irgendwas versucht und dann machen wir etwas, was nicht richtig ist. Der Philosoph Kant hat das mal viel krasser formuliert. Der hat gesagt, Moral ist oft nur das Verpassen entsprechender Gelegenheiten. Wir sind nur deswegen moralisch, weil wir gar keine Chance gekriegt haben, mal so richtig unmoralisch zu sein. Weil es diese Gelegenheit nicht gekommen ist. Wenn wir innerhalb unserer moralischen Vorstellung leben, dann scheint alles richtig zu sein und dann fühlen wir uns gut und haben keine Ahnung, welches Unheil wir vielleicht anrichten. Moral ist etwas, das wird geprägt durch unser soziales Umfeld, unsere Familie, unsere Gemeinde, unsere Gruppen, in denen wir uns befinden. Und Schokolade ist vielleicht eine Versuchung, wenn ich gerade mal abnehmen will oder irgendwas anderes mich ablenken soll. Ein typisches Beispiel finde ich immer, unbekleidete Frauen auf Magazincovern sind für viele Christen total unmoralisch. Wer mal den Jungbrunnen oder das Goldene Zeitalter von Lukas Cranach, dem Älteren, also Wegbegleiter Martin Luthers und Porträtist Martin Luthers, mal anschaut, für viele Christen des 20. Jahrhunderts oder des 19. und vielleicht auch noch heute, ist das Pornografie. Das heißt, Moral ist immer irgendwie was, was wir machen. Und ich glaube nicht, dass dieser Satz und führe uns nicht in Versuchung etwas damit zu tun hat, gegen moralische Vorstellungen zu verstoßen. Wie leben wir das? Wie leben wir das als Christen? Wollen wir nicht manchmal, dass Gott uns prüft, damit wir diese Prüfung bestehen und dann zeigen können, wie toll wir doch sind, dass wir uns nicht von der Versuchung abbringen lassen? Dieses Problem, dass ich möchte gerne versucht werden, um meine Treue zu Gott zu beweisen, das finde ich ist ein ganz typisches Phänomen in unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, die geradezu geprägt ist von der Sucht nach Herausforderungen und Prüfungen. Zu Zeiten Jesu wäre es völlig abwegig gewesen, freiwillig in der Hitze des Tages 42 Kilometer durch eine Stadt zu rennen. Wir tun das heute, um uns zu beweisen. Wir wollen versucht werden, wir wollen an diese Grenzen des Scheiterns herankommen, um uns toll zu fühlen. Und das in unserem Leben und ich glaube manchmal auch in unserem Glaubensleben. Es geht hier also in diesem Text aus meiner Sicht nicht um diese Versuchungen, die Schokolade oder andere Dinge auf uns aufüben, sondern es geht um diese Art von Prüfungen, bei denen wir dann nicht sagen wollen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es geht um diese Art Prüfungen, mit denen wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen wollen. Wir wollen auch manchmal von Gott geprüft werden, um zu beweisen, was für tolle Christen wir sind. Wir wollen, dass Gott uns etwas schier Unmögliches aufträgt, damit wir ihm beweisen können, wie sehr wir ihm vertrauen. Ganz anders ist das bei diesem Satz und führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine ganz andere Haltung. Die sagt, uns ist alles unmöglich. Wir würden bei jeder Prüfung, bei jeder Herausforderung scheitern. Der Einzige, der uns davor bewahren kann, ist Gott, indem er uns nicht in Versuchung führt. Diese Bitte ist mein Eingeständnis, dass ich keinen Einfluss habe, dass es nichts gibt, was ich aus meiner Kraft heraus tun kann. Und ich möchte einen kleinen Schritt heraustreten aus diesem Text von heute und auch nochmal den Text der letzten Woche betrachten. Denn diese Bitte ist eingebunden und diese Einbindung ist ganz wichtig. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vergebung, Versuchung, Erlösung. Das sind drei Dinge, die wir selbst nicht wirken können, die wir selbst nicht leisten können. Wir können uns nicht selbst von unserer Schuld befreien. Wir können in der Versuchung, in der Prüfung, wenn es um Sein oder Nichtsein geht, nicht bestehen. Und wir können uns und die Welt nicht vom Bösen befreien. Das Einzige, das wir selbst leisten können, ist anderen zu vergeben und sie von ganzem Herzen zu lieben. Und damit kommen wir wieder zurück zur Ethik. Ethik als praktische Philosophie. Die Basis unserer Ethik als Christen ist das Evangelium. Wir müssen gar nicht mehr fragen, was gut ist. die zentrale Frage der Philosophie. Das können wir nachlesen im Liebesgebot und in der Bergpredigt. Wir müssen nicht mehr fragen, wer der Mensch ist, die zweite zentrale Frage der Philosophie. Wir sind von Gott geschaffene Wesen. Auf dieser Basis können wir tatsächlich eine zeitgemäße Moral entwickeln. Die fragt danach, wie wir unserem Nächsten vergeben können, wie wir ihn lieben können. Diese Moral lässt uns unseren Blick von uns weg auf die Menschen in Niederhöchstadt, in der Region, in der Welt richten. Es geht nicht um die Versuchungen, die mich irgendwie von meinem rechten Weg abbringen, den ich mir da zusammengebastelt habe, sondern es geht darum, frei zu sein, um den Menschen zu vergeben und die Menschen zu lieben. In dem Eingeständnis, dass ich selbst mir weder vergeben kann, noch in der Prüfung und Versuchung bestehen würde, noch das Böse aus der Welt bringe. Das ist der Vorteil, den wir haben als Christen, die die Theologie als Grundlage der Ethik haben. Wir müssen nicht mehr fragen nach dem Guten. Es ist uns gesagt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchungen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Vaterunser verändert unsere Haltung, unseren Blick. Gleichzeitig macht es deutlich, was wichtig ist für uns. Es geht nicht um Moral und Unmoral, sondern um Gewissheit und Ungewissheit. Mir ist klar, dass es in so einer kurzen Zeit nicht einfach ist, den Unterschied zwischen Moral und Ethik zu erklären. Ich arbeite, Sabine hat das gesagt, seit über 10 Jahren für ein Institut für Wirtschafts- und Sozialethik, und ich versuche das die ganzen Jahre immer wieder klarzumachen, dass wir das trennen müssen, weil die Ethik ist das, was uns hilft, herauszufinden, wie wir handeln, warum wir handeln und was unser Handeln bestimmt. Auch wenn ihr sicher seid, dass es nicht der moralisch einwandfreie Lebenswandel ist, der einen zu einem guten Christen macht, so ist auch das wieder eine Moral. Die Bitte im Vaterunser erdet uns da, als Menschen, die jeden Tag Vergebung benötigen, als Menschen, die in Versuchung scheitern würden, als Menschen, die wissen, dass sie nicht durch ihr Handeln das Böse aus der Welt verschwinden lassen können. Das Wichtigste ist diese zentrale Erkenntnis christlicher Ethik. Maßstab ist es, anderen ihre Schuld zu vergeben. Und deswegen ist es tatsächlich im Vaterunser das Einzige, das wir versprechen. Es ist das zentrale Versprechen des Vaterunsers. Alles andere wendet unseren Blick auf Gott. Und dass wir diese Menschen von ganzem Herzen lieben. Nur wenn das uns definiert und wenn wir darauf unsere Moral auch ausrichten und das, was wir dann ganz klar als gut und als schlecht empfinden, dann können wir das Vaterunser von ganzem Herzen jeden Tag beten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.